So, ich bin mal wieder da mit einem neuen Podcast. Ich weiß nicht, der wievielte es ist. Es ist auf jeden Fall der erste, nachdem im Frühjahr mein Vater seine Diagnose bekommen hat. Und das ist auch eine krasse Zeit gewesen, die mich bis heute noch beschäftigt. Also weiß ich gar nicht, ob der Podcast eher für mich als für euch ist. Vielleicht ist es auch für mich eine Stückart, irgendwie das Ganze zu verarbeiten. Der Podcast heißt Karriere kompakt. Ich möchte euch heute einfach auch aus Sicht meines Vaters, aus seiner Karriere im Endeffekt, ja, so die wichtigsten Dinge mitgeben, die mich auch dieses Jahr sehr geprägt haben und mich auch einfach sehr zum Nachdenken angeregt. Es war ein Tag vor Weihnachten, 2024, als mein Vater die Diagnose bekommen hat, Gehirntumor. Am 27. wurde er dann operiert. Und im Januar haben wir die Diagnose bekommen, dass es ein Glioblastom ist, die schwierigste Stufe, also vierte Stufe eines Gehirntumors, was natürlich wahnsinnig erschreckend war. Mein Vater war 40 Jahre lang selbstständig als Hufschmied und Schlosser. Sein Hauptberuf war Hufschmied. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn halt von einem auf den anderen Tag so eine Welt einfach zusammenbricht, ist es natürlich wahnsinnig erschreckend. Wie geht man als Familie damit um? Und ab dann begann eigentlich Termin nach Termin nach Termin. Also wir haben noch ganz viel in die Wege leiten können, Vorsorgevollmachten fertig machen können, Patientenverfügung fertig machen können, Testament natürlich auch bereitlegen, notariell. Und das war im Endeffekt ein ganz schöner Spießrutenlauf zwischen dem ganzen Hoffen, dem ganzen Bangen, die Hoffnung darauf, dass es besser wird. Ich habe meinen Vater bei jedem Arzttermin begleitet, den er hatte. Dann ging es darum, die Bestrahlung zu machen. Und mein Vater und ich, wir hatten im Auto eine riesen Auseinandersetzung, weil, und das war klar, das hat der Arzt klipp und klar gesagt, alles, was man jetzt macht, ist nur lebensverlängernd. Man kann das nicht mehr aufhalten und ist auf jeden Fall tödlich. Ich glaube, wenn man in diesem Zustand ist, will man das nicht wahrhaben. Man hört das nicht. Ich habe es gehört, ich habe es mitgenommen und mein Vater hat damals gemeint, ja, er macht die Bestrahlung auf jeden Fall. Und dann habe ich nur gemeint, Papa, meinst du, ist es sinnvoll, diese Bestrahlung wirklich zu machen? Was wäre, wenn, kann man heute nicht mehr sagen, was ist, wenn er es nicht gemacht hätte. Ich kann nur so schildern, was passiert ist, nachdem man es auch gemacht hat. Man hat Bestrahlung und Chemo gemacht. Die Chemo hat man bloß so mitgegeben, weil schlechter kann es im Endeffekt nicht mehr werden. Als ich das Gespräch mit meinem Papa im Auto hatte, ist er an die Decke gegangen, was natürlich auch klar auf seinen Zustand zurückzuführen war, weil er hatte ja die Hoffnung, dass alles gut wird. Ich habe wirklich alle Krankenhäuser abgeklappert. Ich habe geschaut, was man machen kann. Aber die meisten Krankenhäuser haben halt auch gesagt, sie operieren kein Glioblastom oder machen da irgendwelche anderen Therapien, weil das Glioblastom einfach der heftigste Krebs ist, beziehungsweise Gehirntumor, den man haben kann. Und dann habe ich einen riesen Einlauf bekommen von meinem Vater. Habe ich als Kind öfters, also war ich gewohnt. Und es war dann wirklich so, dass ich mit meinem Vater dann noch eine Runde spazieren gegangen bin und dann gemeint habe, weißt du, Papa, ich habe halt die Angst, was ist, wenn ich dich eines Tages nicht mehr täglich anrufen kann. Und dann sagt er zu mir, so weit wird es nicht kommen. Es vergingen die Tage und Wochen, es ist irgendwie manchmal wie so ein Film an einem vorbeigezogen. Und die Bestrahlung hat ihm definitiv nicht gut getan. Er hat immer mehr Beschwerden dadurch bekommen, weil eine Bestrahlung und eine Chemo, man muss sich das so vorstellen, eine Chemotablette darf ein anderer Mensch gar nicht anlangen, weil sie so hochgiftig ist. Und das schmeißt man sich seinem Körper ein. So, damals stand die Wahl und mein Papa hat diese Wahl getroffen. Und er sollte ja schon nach dem Krankenhaus zu uns kommen und wollte, aber damals noch nicht. Und dann war es nach der Bestrahlung soweit, dass er eine Probenacht bei uns geschlafen hat und dann gesagt hat, okay, er bleibt bei uns. Er bleibt bei uns in der Familie mit den zwei kleinen Kindern, mit uns zweien natürlich auch sozusagen. die erste Woche konnte er die Treppen noch hochlaufen und wir hatten noch kein Pflegebett und nichts. Das heißt, er hat wirklich im Kinderbett der Kinder geschlafen. Also es hat normale Größe. Aber dort hat er geschlafen und meine kleine Tochter hat wirklich die komplette erste Woche nachts neben ihm gelegen. Und das ist bis heute eine total schöne Erinnerung, auch für sie an Opa. Und schon nach der ersten Woche hat man gemerkt, okay, die Treppen werden immer schwieriger und der Zustand ist auch von Woche zu Woche schlechter geworden. Wir haben uns von Anfang an, als mein Vater da war, ein Palliativteam mit ins Boot geholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war heilfroh, das gemacht zu haben, die uns wirklich mental unterstützt haben, die uns bei allen Rezepten unterstützt haben, die meinem Papa aber auch den Abschied einfach erleichtert haben. Und dann bist du halt nur noch am Machen und Tun. Die Selbstständigkeit ging weiter. Mein Mann hat weitergearbeitet, die Kinder sind in die Schule gegangen oder Kindergarten gegangen. Also das Leben musste ja weitergehen, was einerseits auch gut war, aber man war halt immer in diesem Tun und Machen drin. Und der Zustand hat sich aber von Woche zu Woche verschlechtert. Und dann hat man meinem Vater eine Reha genehmigt gehabt. Da war auch schon das Krankenbett dann da. Ich habe mein Büro umgebaut, damit er praktisch in meinem Büro doch so ein bisschen abgetrennt von uns in Ruhe schlafen konnte und dergleichen. Das war auch eine super Möglichkeit. Dann kam er in Reha und hat sich natürlich auch durch die Reha wieder extreme Hoffnung gemacht. Also genehmigt waren 4 Wochen Reha. Nach 3 Wochen hat man ihn rausgeschmissen, weil keine Besserung in Sicht war. Ich weiß nicht, was die sich vorgestellt haben mit Gehirntumor, dass er jetzt wieder wunderheilend aufstehen kann. Aber nach 3 Wochen Reha-Aufenthalt haben wir ihn abgeholt und haben natürlich alle Hilfsmittel organisiert. Er konnte nach dem Reha-Aufenthalt nicht mehr ohne Rollstuhl laufen. Also ich habe ihn schon im Rollstuhl in die Reha gebracht und nach der Reha war definitiv nichts mehr möglich. Und man fühlt sich als Beteiligter da auch irgendwie komplett im Stich gelassen. Man versucht nur noch, irgendeine Pflegestufe durchzudrücken. Man telefoniert mit Krankenkassen. Man hatte davor in seinem Leben noch nichts damit zu tun. Man schaut mit den Ärzten und als das Palliativteam meinen Vater das erste Mal gesehen, haben sie geschafft, also hat die Ärztin gesagt, dass er es bis Pfingsten nicht schafft. Das war natürlich so ein Schlag ins Gesicht auf jeden Fall. Also man muss da mit lernen umzugehen, hat aber eigentlich gar keine Zeit, weil einfach so viel ansteht. Also natürlich die Pflege, das Essen kochen. Klar haben wir uns einen Pflegedienst mit dazugeholt, der 2-mal am Tag kommt, aber jemanden daheim zu pflegen, ist eine ganz andere Hausnummer. Tag und Nacht da zu sein. Irgendwann hat auch der Tag-Nacht-Rhythmus natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es gab wahnsinnig schöne Momente mit meinem Vater, wo wir auch noch viel lachen konnten, weil mein Vater wirklich bis zum Ende trotz Gehirntumor mental komplett da war. Mein Vater hat in dieser Zeit und deshalb auch so dieses Karriere, mein Vater hat immer viel gearbeitet. Er hat gearbeitet, er hat gearbeitet, er hat gearbeitet. Und er hat viele Sachen natürlich auch zu mir gesagt am Ende hin. Und er hat gesagt, Moni, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Arbeite nicht so viel. Ich habe mir auch gewünscht, am Samstag nicht arbeiten zu gehen und habe die ganzen Familien gesehen, die spazieren gehen. Sowas hätte ich mir auch gewünscht. Und dieses Bereuen am Ende, dass man zu wenig Zeit hatte, zu wenig mit der Familie auch gemacht hat, kommt ganz, ganz stark. Wobei er jederzeit, sobald er gesund gewesen wäre, wieder das Arbeiten hätte angefangen. Also er konnte gar nicht ohne Arbeit, weil seine Arbeit einfach auch seine Berufung war. Und er das einfach auch mit Leidenschaft gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sein. Und klar, für uns als Kinder war das auch nicht immer easy going, sage ich jetzt mal so. Aber ich konnte in der Zeit auch mit meinem Vater einfach meinen Frieden machen, ihm noch wirklich die letzte Zeit so viel schenken und er war einfach bis zum Ende wahnsinnig gern bei uns daheim, wahnsinnig gern in der Familie. Nachdem der Zustand natürlich auch dann von Tag zu Tag schlechter geworden ist, hat natürlich schon das Palliativteam gesagt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was passiert, wenn er seine Medikamente, vor allem das Cortison, was den Gehirndruck reduziert hat, nicht mehr nehmen kann. So, wie entscheidest du jetzt für deinen eigenen Vater, Nimmt er das Medikament, das ihn am Leben hält, oder nimmt er es nicht? Klar haben wir immer in Abstimmung mit meinen Geschwistern darüber gesprochen, uns ausgetauscht und dergleichen, weil das auch wahnsinnig wichtig war. Aber es ist natürlich schon, man kommt wirklich an Momente, wo es einfach, wo man an seine Grenzen kommt, wo man einfach sagt, man kann nicht mehr. Also diese Pflege war wahnsinnig intensiv. Ich würde es heute jederzeit wieder machen, egal ob ich wüsste, was auf mich zukommt. Aber man hat schon sehr verzweifelte Momente. Also es war wirklich mal so, dass mein Vater, ich habe ihn versucht, aus dem Lifter ins Bett zu tun und er ist mir mitsamt dem Lifter umgekippt und ich saß daneben. Ich habe meinen Vater nicht allein ins Bett bekommen. Klar, ich habe meinen Mann angerufen, der kam aus der Arbeit nach Hause, aber ich saß mit meinem Vater unten am Boden, habe mich neben ihm gesetzt, ihm so bequem wie möglich auf den Boden gemacht und gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe. Ich weiß nicht, wie lange wir das als Familie noch stemmen können. Und er hat auch gesagt, er weiß es. Aber ja, also diese Momente der Verzweiflung, die waren komplett da. Er war uns für alles auch so dankbar, was wir gemacht haben. Er hat auch immer Angst gehabt, dann natürlich auch zur Last zu fallen, wie sie es natürlich immer haben. Und es wäre eine Lüge, wenn es auch manchmal keine Last gewesen wäre. Aber es ist halt einfach der Wunsch von mir entstanden, dass mein Vater bei dieser Erkrankung, und wir wussten, dass es nicht endlos geht, bei uns bleiben kann, dass er sich wohlfühlt, dass er glücklich ist und dass er, wie gesagt, und noch mit uns austauschen kann, selbst wenn wir auch manchmal natürlich eine Auseinandersetzung oder dergleichen hatten. Aber wir mussten alle damit umgehen, auch die Kinder, auf die ich wahnsinnig stolz bin, weil die haben alles mitgemacht. Und wir haben dann auch irgendwann das Bett aus dem Büro raus und bei uns ins Wohnzimmer reingestellt, damit er wirklich bei uns als Familie sein kann, wirklich auch beim Essen mit dabei sein kann und dergleichen, weil das Wohnzimmer halt auch so eine offene Küche hat oder offenen Essbereich. Und das war uns ganz wichtig. Und dann ging es halt auch daran, dass wir halt die Werkstatt auflösen mussten und dergleichen. Und das war für ihn das Schlimmste überhaupt. Da sind Geräte drin gestanden, die er seit seiner Ausbildung hatte. Das war für ihn, als ob man ihn aufgeben würde. Wir hatten damals aber keine andere Wahl, als an diesem Wochenende die Werkstatt eben leer zu räumen. Aber es war, als hätte man ihm eigentlich schon aufgegeben. Und am Montag hat mein Papa mal wieder mit mir gestritten, meinte er so zu mir, habt ihr das Messerschleifgerät noch? Und ich so, Papa, ich kein Überblick, ich weiß nicht, was verkauft. Ihr könnt das Messerschleifgerät nicht verkaufen, ich brauche das noch. Und ja, und dann habe ich gesagt, Papa, das Messerschleifgerät ist gerade einfach nicht wichtig. Dann hat er, ich glaube, gerade telefoniert oder so, und dann sagt er, ich werde hier voll bevormundet. Dann habe ich nur gesagt, ja, ich bin bis zum 18. Lebensjahr auch bevormundet worden, was man halt einfach so sagt, auch zu seinem Papa. Es ist halt einfach so. Das Leben ist halt das Leben, sage ich mal. In dieser Woche, nachdem wir aber seine Werkstatt aufgelöst hatten, kam dann natürlich neben dem Gehirntumor, kam auf Dauer, also auf lange Frist, noch eine Thrombose hinzu, kam in der Woche eben noch eine Lungenentzündung hinzu. Weil natürlich durch Bestrahlung und Chemo die Lungenentzündung hervorkam, weil das Immunsystem einfach im Eimer ist. In der Woche kam auch das Palliativteam schon öfters und am Donnerstag war der Vatertag. Und an dem Tag sind wir alle nochmal zum Essen gegangen und wir haben ihn wirklich im Rollstuhl zum Italiener geschoben. Er hat aber dann auch schon durch diese Lungenentzündung beim Schlucken fast keine Luft mehr bekommen. Und früher hat, also er hat gern gegessen, immer gern gegessen. Ich weiß gar nicht, wie viel Marmorkuchen ich gekocht, gebacken hab, als er bei uns war. Ich glaube, jeden zweiten Tag, weil gerade durch das Cortison, durch den Krebs, der fordert Zucker und Fett, Wahnsinn und Irrsinn gewesen. Auf jeden Fall habe ich alle 2 Tage Marmorkuchen gebacken. Und dann mal hat mein Papa immer gern gegessen und eine ganze Calzone und so weiter. Und an diesem Tag war es aber schon so, dass er halt von der Calzone nur noch ein Viertel gegessen hat. Und wir haben ihn mitgenommen. Wir sind ein bisschen früher dann gegangen, beziehungsweise mein Mann und meine Schwester. Und wir anderen haben noch fertig gegessen. Dann sind wir nach Hause gekommen und ich werde es nie vergessen. Wir hatten viel Zeit, auch mit dem Abschied, mit der Trauer umzugehen, auch mit ihm. Am Freitag, als die Lungenentzündung immer, ja, einfach schlimmer wurde, habe ich mich zu ihm gesessen und habe gesagt, Papa, was machen wir? Das ist so kein Leben mehr. Habe mit ihm gesprochen und das Palliativteam hat immer gesagt, wenn er die Tabletten nicht mehr nehmen kann, dann müssen wir reden, weil dann bekommt das intravenös, je nachdem, wobei er auch eine Patientenverfügung hatte, dass gar nichts gemacht werden soll. Also das war Gott sei Dank vorher schon alles festgeschrieben im Palliativteam. Und dann hat er an dem Tag aber beschlossen und mental vollkommen geistig da, dass er am nächsten Tag die Tabletten nicht mehr nehmen wird. Ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich dann die Kurse für die kommende Woche und so weiter alles abgesagt und noch alle Termine ruhen lassen, weil es mir einfach wichtig war, da zu sein. Und dann am Samstag kam das Palliativteam. Ich habe dem Bescheid gesagt, dass er die Tabletten nicht mehr nehmen möchte. Und das war seine Entscheidung. Er hat bis zum letzten Atemzug selbstständig und voll und klar entschieden. Dann hat man natürlich mit Schmerzmittel, das er vorher ja auch schon bekommen hatte, also er hat schon vorher ziemlich hoch Morphium bekommen, hat er praktisch dann so eine Schmerzpumpe gezielt bekommen, gesetzt bekommen. Und von da an war er mal so ein bisschen wach im Dämmerschlaf. Aber im Endeffekt war der Freitag der letzte Tag, wo wir uns von ihm verabschieden konnte, wo er wirklich noch bei Bewusstsein war. Das hat sich dann eine Zeit lang gezogen. Das heißt gezogen, wir haben ihm natürlich einerseits gewünscht, dass es schnell geht. Ich habe Kinder aus der Schule und aus dem Kindergarten raus, damit sie daheim bleiben konnten und auch lernen konnten, damit umzugehen. Und dann war es von Dienstag auf Mittwoch schon so, dass wir nachts sogar bei uns im Wintergarten geschlafen haben, um eben bei ihm sein zu können, wenn irgendwas ist. Am Mittwoch war dann das Palliativteam insgesamt dreimal sogar da, einmal dann auch nachts und haben praktisch immer alles eingestellt und nachgeschaut täglich, was uns für uns eine riesen Unterstützung war und haben auch gemeint, wir sollen ihm jetzt mal Ruhe geben und Licht ausmachen und dergleichen, damit er in Ruhe gehen kann. Ich habe von einer Freundin auch den Tipp bekommen, Lavendel an sein Kopfkissen zu tun, weil Lavendel einfach auch hilft beim Loslassen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Weil manchmal kämpft man am Ende halt schon ganz schön. Und das war so ein Moment, sage ich jetzt mal so. Wir haben alle Lichter ausgemacht. Wir wollten ins Bett gehen. Beziehungsweise ich bin noch ins Büro gegangen und plötzlich höre ich, dass die Atmung komisch wird. Hole meinen Mann her und weiß, zwei Atemzüge und mein Vater ist von uns gegangen. Ganz friedlich. Also wir kriegen immer von den Medien, ja, irgendwie gesagt, wie schlimm das ist. Die ganzen Filme, das ganze Bild vom Tod. Also so wie es dargestellt wird, ist es nicht. Mein Vater ist wirklich komplett friedlich eingeschlafen. Wir haben dann das Palliativteam angerufen und die haben wirklich zusammen mit uns meinen Vater hergerichtet, gewaschen. Und viele würden jetzt sagen, ich kann das nicht, ich könnte es nie. Erstens, in dem Moment machst du, weil du erstens musst und zweitens war es für uns ein total friedliches Abschiednehmen. Also ich hätte meinem Vater kein größeres Geschenk machen können, als ihn hier friedlich gehen zu lassen. Und das ist so das, was für uns beim Abschiednehmen total geholfen hat. Also diese Trauerbewältigung und das, was so ist, das wird noch lange anhalten und ich habe immer wieder Momente, wo ich wahnsinnig gern an meinen Vater denke, wo einfach auch in unserem Haus natürlich Erinnerungen jetzt viele da sind. Nachts um 10 ist ja sein Tag-Nacht-Rhythmus natürlich durcheinander gebracht. Und mein Vater hat Kaffee geliebt bis zum geht nicht mehr. Wir haben alle keinen Kaffee, also wir trinken alle keinen Kaffee daheim. Und mein Vater hat dann nachts um 10 gefragt, ob er jetzt vielleicht noch einen Kaffee bekommt. Und ich habe gesagt, nee, du, gibt keinen Kaffee um 10 Uhr nachts. Weil er kam 4 bis 5 Mal nachts. Und wenn er noch einen Kaffee getrunken hätte, ich weiß nicht, wie das ausgeufert wäre. Aber das sind solche Momente, auch die Kinder sagen, er fehlt halt, weil er neben ihnen saß beim Essen oder erinnern sich halt einfach auch an die Momente mit ihm, die Zeit, die er einfach auch bei uns war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser friedliche Abschied, es kam dann noch, musste er dann noch den Notarzt rufen nachts, damit er den Tod bescheinigt. Und dann auch das Beerdigungsinstitut habe ich gerufen, weil ich habe halt zu ihnen gesagt, sie sollen gleich in der Früh als erstes kommen, weil natürlich die Kinder mit im Haus sind und dergleichen und deshalb wollte ich, dass die gleich in der Früh kommen. Und Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt lange keinen Podcast aufgenommen. Das hat auch nicht viel mit Karriere zu tun oder nur bedingt. Ich will nicht, dass ihr die gleichen Fehler macht. Ich will nicht, dass ihr am Ende bereut. Ich will selber nicht, dass ich am Ende irgendwas bereue. Ich will, dass ihr euren Job aus Berufung macht. Ich will, dass ihr das, was ihr macht, gern macht und für das brennt. Und vielleicht mag es jetzt eine kleine Geschichte sein, vielleicht mag es eine total traurige Geschichte sein, was sie auch im Endeffekt ist. Vielleicht hilft es auch einfach nur mir, damit umzugehen. Ich habe keine Ahnung. Aber mein Vater wird immer in Erinnerung bleiben, auch in guter Erinnerung. Mein Vater wird immer einen friedlichen Tod gehabt haben. Mein Vater hat sich die letzte Zeit wohlgefühlt, aufgehoben gefühlt. Mit einer Familie würde ich definitiv sagen, bei denen alles passt, bei denen die Zuneigung, die Liebe da ist, die es in manchen Familien einfach nicht gibt. Und ich denke ganz viel an meinen Vater und ich denke, so wie es war, war es gut. Klar war es zu früh, mein Vater hat noch nicht mal seine Rente erlebt, weil das wäre nächstes Jahr im Februar gewesen. Aber ich bin der Meinung, dass das, was bleibt, einerseits die Erinnerung, andererseits aber, dass mein Vater für das gebrannt hat, was er gearbeitet hat, was er gern gemacht hat, was er für seine Kundschaft gemacht hat, einfach seine Berufung war und wir uns nicht von irgendwas aufhalten lassen sollen und das wirklich machen sollen, was uns gut tut. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, weil er hat viel auch bereut am Ende. Aber ganz ehrlich, wer macht im Leben keine Fehler? Es gibt keinen einzigen Menschen, der keine Fehler macht. Und das Einzige, was ich halt auch sagen muss, er hat bereut, auch zum Teil zu viel gearbeitet zu haben. Und das ist natürlich auch sowas, was heute einfach auch sau wichtig ist. Also es war schon immer wichtig, aber mein Vater war immer der, ein Indianer kennt keinen Schmerz, wir stehen wieder auf, wenn irgendwas ist, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir arbeiten für Haus, für Hof, für Garten, für alles Mögliche. Aber ich finde, es ist auch an der Zeit, dass da ein Generationenwechsel stattfindet, weil Arbeit, Geld ist schön und gut. Die Arbeit soll euch Spaß machen, die soll Berufung sein. Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis? Und damit möchte ich jetzt auch heute mal abschließen. Ich weiß, es war ein sehr langer Podcast. Ich hoffe, er hat euch trotzdem was mitgegeben. Ich hoffe, ihr habt überhaupt bis zum Ende durchgehalten. Aber es ist einfach für mich der erste Podcast nach dem Tod von meinem Vater. Und es war mir wichtig, das weiterzugeben, wofür er gelebt hat. Und wird auch der einzige Podcast zu dem Thema sein, damit ich danach einfach wieder Konzentration natürlich auch auf die Arbeit haben kann. Aber mein Vater wird einerseits immer mein Vorbild sein und andererseits aber mich auch immer zum Nachdenken anregen. Und das spürt man, meine Firma wandelt sich, mein Unternehmen wandelt sich. Es ist immer ein Wandel drin, egal in welcher Zeit. Aber wichtig ist, mit diesem Wandel umzugehen und den zu verarbeiten. Und genau, deshalb möchte ich jetzt auch hier abschließen, mich bedanken, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Die nächsten Podcast-Aufnahmen geht es wieder um die Themen, die natürlich für euch prüfungsrelevant sind. Aber IHK-Prüfung hin und her, das Leben besteht aus so viel mehr wie aus IHK-Prüfungen.